Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Weiter mit Philipp Meurer. Noch einmal guten Morgen. 7.50 Uhr. Im letzten Jahr sind in Deutschland 21 Milliarden SMS-Kurznachrichten per Handy verschickt worden. Überall wird gesimst, wie die Insider sagen. Im Zug, im Bus, vor dem Kino, natürlich auf dem Schulhof oder überhaupt unter Jugendlichen. Auch wenn die Telekom bzw. ihre Mobilfunktochter T-Mobil die Preise für SMS jetzt doch erst einmal nicht erhöhen will, das Verschicken von SMS ist zum Volkssport geworden. Michael Brandt hat in Frankfurt Handynutzern aufs Display geschaut.
Gestern Vormittag Besuch in einer 9. Klasse an einem Frankfurter Gymnasium. Die meisten Schüler der Klasse haben natürlich ein Handy und die meisten sind auch professionelle Simser.
Ja, kommt drauf an, manchmal sind es 10 pro Tag.
Es kommt sehr unterschiedlich, manchmal halt auch wie Sie öfters mal am Tag. Das sind dann auch manchmal mehr als 10.
Die Schülerinnen und Schüler sind um die 14 Jahre alt, weshalb sie natürlich nicht verraten, was sie den jeweiligen Freundinnen oder Freunden schicken. Aber meistens, beteuern sie, sind es ganz harmlose Sachen.
Ab und zu schreibe ich sogar meiner Mutter, wenn ich mich irgendwo mit ihr treffen soll, muss. Ja, man schreibt halt Freunden, um ihnen irgendwas mitzuteilen, wann, wo man sich trifft oder irgendwas Besonderes ist passiert. Da muss man das natürlich auch sagen und telefonieren.
Was weiß ich, wie es mir halt geht, was ich gerade mache und halt irgendwie, um mich abzulenken, zum Beispiel von der Schule.
Man könnte eigentlich auf fast alle dieser Nachrichten verzichten.
Das Problem für die Schüler ist natürlich das Geld. Die meisten haben Prepaid-Karten, die sie dann vom eigenen Taschengeld bezahlen müssen. Folglich hat der jugendliche Kommunikationsdrang seine Grenzen, aber da das Telefonieren noch teurer ist, heißt die Alternative eben oft entweder SMS oder sich anrufen lassen.
Ja, ich habe so eine Prepaid-Karte und das muss ich schon selber bezahlen.
Ja, ich finde es auch billiger als telefonieren, weil bei den Prepaid-Handys ist ja die Telefonminute ganz schön teuer.
Kommt halt manchmal ein bisschen teuer.
Meint auch Schulrektor Klaus Bayer. Unter anderem deshalb sieht er Handys bei sich in der Schule gar nicht gerne. Im Unterricht müssen sie ausbleiben, wenn doch eins klingelt, wandert es ins Lehrerzimmer. Hauptargument ist aber, Handys stören, eigentlich fast immer, im Unterricht aber ganz besonders.
Jeden von uns, wir wissen auch, dass man selbst im Büro mit dem Telefon sehr schlecht arbeiten kann, aber im Unterricht ist es völlig indiskutabel. Und ich denke, völlig unnötig, das ist der Grund.
Als er dann die Klasse einen Augenblick verlässt, geben die Schüler aber doch zu, dass bei dem einen oder anderen Lehrer der Unterricht so sei, dass man einfach simsen müsse währenddessen. Etwas später am Vormittag ein Treffen mit Markus Herweg von der Verbraucherzentrale Hessen. Wir haben uns natürlich per Handy verabredet, aber er zögert nicht, über die Mobilfunkanbieter zu schimpfen. Preiserhöhungen für Gespräche und für Kurzmitteilungen seien bei ihnen ohnehin an der Tagesordnung, weshalb er auch überzeugt ist, dass T-Mobile die jetzt zurückgezogene Erhöhung in ein paar Wochen fast unbemerkt nachholen wird.
Also wir denken schon, wenn die Telekom das in der Öffentlichkeit breit macht, dass sie dann in einigen Wochen diese Preiserhöhung dann tatsächlich vornehmen wird. Und ich gehe auch davon aus, wie es in der Vergangenheit der Fall war, dass sie nicht im Rahmen der Kundenschutzverordnung die Verbraucher darauf hinweist.
Der juristische Trick der Anbieter sei dabei, dass die Verträge, wenn es um die aktuellen Verbindungspreise geht, auf die Mitteilungen im Amtsblatt der Regulierungsbehörde verweisen, die aber würde kaum jemand kennen. Zweite Netzgefahr, vor allem bei SMS, anonyme Mails, die um Rückruf unter einer kostenpflichtigen Nummer bitten.
Es gibt da sehr viele Möglichkeiten, also Arbeitsvermittlung, Wohnungsvermittlung, Autoverkauf, es wird alles Mögliche über SMS verkloppt, was nur geht. Wir müssen immer wieder die Verbraucher darauf hinweisen, schaut euch genau die Rückrufnummer an, es ist meistens eine Mehrwertdienstrufnummer.
Mit solchen Nachrichten hat der nächste Gesprächspartner wenig am Hut. Er schreibt seine SMS selber und kennt die meisten Leute, von denen er Nachrichten bekommt. Dirk Metz, Sprecher der hessischen Landesregierung und rechte Hand von Ministerpräsident Roland Koch. Er ist bekennender SMS-Fan.
Ich habe sicherlich heute, wir haben jetzt Mittagszeit, aber 10 Stück habe ich sicherlich schon versandt und es kommen sicherlich heute eine ganze Menge dazu. Also ich nutze SMS sehr, sehr stark.
Seinem Ministerpräsidenten kommuniziert er per SMS. Für ihn, wie für alle Menschen, die viel Zeit in Sitzungen verbringen, das optimale Medium. Informationen aus den Sitzungen, Informationen oder aktuelle Zahlen in die Sitzungen gemeldet. Man glaubt, die Politik funktioniere ohne SMS nicht mehr. Natürlich auch die Landtagssitzungen, in denen sich die Journalisten auf der Pressetribüne im Wiesbadener Landtag immer mal wieder über freche Bemerkungen des Regierungssprechers auf ihrem Handy wundern.
Wenn ich der Meinung bin, dass der Oppositionsführer einen Beitrag versenkt hat, dann kann es schon passieren, dass ich ein bisschen für Heiterkeit sorge, indem ich das mit einer entsprechenden Botschaft durch den Plenarsaal schicke.
Metz behauptet übrigens, er sei so schnell, dass er es mit den Kiddies in der Schule locker aufnehmen könne. Er könne sogar blind unterm Tisch Nachrichten schreiben und verschicken. Eine halbe Stunde später bei der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden. Hier hat man sich natürlich schon mit dem Simsen beschäftigt und Dr. Joachim Heise stellt fest, dass die Obergrenze von 160 Zeichen eine besondere Art der Kommunikation erzeugen.
Diese sogenannten Smileys oder Emoticons, mit denen ein Simsender, der eben eine SMS abschickt, seine Gefühle ausdrücken möchte, kann ihm einen lachenden Smiley, einen ernsten Smiley oder auch einen Smiley mit Kussmund übermitteln oder eben mit Kurzformen, die er nach Belieben unabhängig von sprachlichen Konventionen, Formen wie HDL, hab dich lieb, eben seine Gefühle ausdrücken kann.
Am Abend schließlich ein Empfang in Frankfurt. Die Römerfraktion der FDP hat eingeladen und der Bundestagsabgeordnete und medienpolitische Sprecher seiner Fraktion, Hans-Joachim Otto, gibt zu, er ist nicht nur SMS-Fan, sondern er kennt auch die ganzen Abkürzungen.
Ich habe jedenfalls vor kurzem eine sehr nette SMS bekommen. Ich darf natürlich nicht sagen, von wem. Da stand Ski drauf. Und ich habe mich gewundert und gesagt, was soll das sein? Sie küsst ihn. Aber Lee Grü und alle diese Dinge, das ist, gibt eine ganz weite Palette von Grüßen und Abkürzungen, die ich sehr gerne verwende.
Rednerin des Abends ist Generalsekretärin Cornelia Pieper, die sich ebenfalls als heftige Simserin outet. Die Kurzmitteilungen seien in ihrem Beruf fast lebensnotwendig, sagt auch sie.
Ich ertappe mich manchmal, dass ich Dinge verkürze oder Pronomen weglasse, bemühe mich dann doch, den vollen Satz zu schreiben, aber ich glaube, das ist nicht sehr sinnvoll.
Und sie erzählt die Geschichte von ihrem Sohn, der auch ein Handy mit Prepaid-Karte hat. Wenn die leer ist, nimmt er gerne mal das Handy der Mutter zum Simsen und die kriegt dann im Zweifelsfall die Antworten, die eigentlich für ihn waren.
Ganz nette Geschichten, Liebesbriefe von seiner Freundin, was gar nicht so vorgesehen war.
Hans-Joachim Otto sieht das mit seinen Kindern liberal. Seine beiden Töchter sind mitten im SMS-fähigen Alter und er ist froh, sagt er, wenn sie simsen, immer noch billiger als telefonieren.
Aber wenn die alles, was sie schreiben, sprechen würden, dann wäre die Rechnung noch höher.
Dabei auf dem Empfang ist auch PR-Unternehmer Moritz Hunzinger und natürlich ist auch er SMS-Fan. Zum Beweis nimmt er sein kleines silbernes Handy aus der Tasche und prompt ist eine neue Nachricht drauf.
Kommt der Börsenkurs der Gunther und Metallbank, der ich sehr verbunden bin. Ich bin sicher, dass er das ist. Siehe da ist es. 1,18. Keine Veränderung zum Vortag. Guten Abend.
Sein Firmencontrolling macht er über SMS, so kommt er auf einige zig pro Tag. Aber im Hause Hunzinger legt man selbst in der Kürze größten Wert auf Form.
Ich lege ganz viel Wert auf Rechtschreibung und die Leute, die mich ansimsen, wissen das auch und wir setzen auch Zeichen und wir schreiben groß, wenn es groß ist und du schreibst mal nicht klein.
Schließlich, als sich der Empfang allmählich auflöst, noch ein Gespräch mit einem Journalistenkollegen. Es geht natürlich auch ums Simsen. Und es stellt sich heraus, dass es in diesem Beruf tatsächlich noch jemanden gibt, der SMS nicht ausstehen kann.
Ich hasse SMS. Dieses ewige Gepiepe, wenn irgendwelche Botschaften ankommen, dieses Gefummel mit diesen kleinen Knöpfen, irgendwelche Texte da zu schreiben, dann piepst es und man muss das Ding aufmachen. Das kriege ich zwar hin, aber da muss man auch hingucken, sich konzentrieren und nachher ist es irgendeine dämliche Werbebotschaft.
In Deutschland piepst es, das Simsen ist Volkssport geworden. Eine Reportage aus Frankfurt von Michael Brandt.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Zur dritten Sendestunde begrüßt sie noch einmal Silvia Engels. Wir kommen zu unserer Reportage. Unser Landeskorrespondent Volker Wagener hat sich in Gelsenkirchen umgeschaut, der Stadt mit der höchsten Arbeitslosigkeit im Westteil Deutschland. Trotzdem hat er auch dort einige Hoffnungsschimmer gefunden und das ist nicht nur Schalke.
Du bist keine Schönheit. Vor Arbeit ganz grau. Liebst dich ohne Schminke. Bist eine ehrliche Haut.
Bochum ist so und Gelsenkirchen auch. Schrecklich grau und doch besser als man denkt. Eine Stadt, die Klischees bedient. Der gleichnamige Barock kommt von dort. Und Schalke 04, sagt man, ist hier ein blau-weißes Lebensgefühl für die Menschen, die von außen betrachtet alle so aussehen und sprechen wie Helge Schneider. Da, wo unten ist, ist auch Gelsenkirchen.
Gehst du in die Stadt, was macht dich da satt? Ne Currywurst. Kommst du von der Schicht, was Schönes gibt es nicht als wie Currywurst.
So ist es, würde der Kumpel sagen. Aber wie ist es wirklich in Gelsenkirchen? Kohle und Stahl, das war einmal. 400.000 Einwohner zählte die Kommune noch Anfang der 60er Jahre. 12 Zechen gab es zu der Zeit und Vollbeschäftigung. Die Bahnhofsstraße war damals die umsatzstärkste in der ganzen Bundesrepublik pro Quadratmeter Verkaufsfläche. Die Gruben- und Hochöfenbesitzer waren mächtige Monopolisten. Sie drückten andere Branchen einfach weg. Ford und Opel wollten kommen, sie hatten keine Chance und produzieren heute anderswo. Es brummte im Revier. Gardinen wurden wöchentlich gewaschen und Sonne gab's nur mit Grauschleier.
Das gibt es nur bei uns in Gelsenkirchen. Herrliche Stadt der großdeutschen Kohlenbergwerksindustrie. Das gibt es nur bei uns in Gelsenkirchen.
Spott für eine Hochkonjunktur, die Oliver Wittke, Deutschlands jüngster Oberbürgermeister, gerne wieder erleben möchte. Der Christdemokrat löste 1999 die SPD im Rathaus ab. Eine Sensation. Wittke übernahm die Kommune mit einer Rekordarbeitslosigkeit im Westen, leeren Kassen und das bei dramatischer Abwanderung der Einwohner. 18% Gelsenkirchner sind ohne Job, nur noch knapp 280.000 Menschen leben hier. 40.000 Bergbauarbeitsplätze verschwanden in wenigen Jahren. Keine Branche baute an einem Ort in so kurzer Zeit so viel Arbeit ab. Zehntausende bestellten den Möbelwagen und die, die bleiben und sogar Eigentum erwerben wollten, konnten nicht. Oliver Wittke.
Diese Stadt Gelsenkirchen hat mit 18% Eigentumsquote den geringsten Eigentumsanteil im Immobilienbereich in ganz Westdeutschland. Das ist ein Riesenproblem, denn wenn junge Familien, insbesondere junge Familien, ihre eigenen vier Wände haben wollen, ziehen sie oder sind sie über lange Zeit in den Ballungsrand gezogen, ins südliche Münsterland und anderswohin. Wir haben nun mit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes dafür gesorgt, dass in wenigen Jahren 5.000 zusätzliche Bauplätze für Einfamilienhäuser zur Verfügung stehen. Das kostet uns zuerst einmal keinen Pfennig, aber wir haben Planungsrecht geschaffen und hoffen damit, nicht nur Menschen in der Stadt halten zu können, sondern insbesondere junge Menschen und Leistungsträger neu in diese Stadt ziehen zu können. Und so glaube ich, dass die Kommunalpolitik durchaus durch Planung und durch Entwicklung, durch Stadtentwicklung einen Beitrag zum Strukturwandel leisten kann.
Als Arbeitslosigkeit noch ein Fremdwort war am Rhein-Herne-Kanal, gehörte dem Montankartell fast der gesamte städtische Grund und Boden. Seitdem ziehen die Bauwilligen ins billige Umland und mit ihnen die Einkommenssteuern, die am Wohnort fällig sind. Kämmerer Rainer Kampmann weiß genau, wie viel ihm in der Stadtkasse fehlt.
Jeder Einwohner, der uns fehlt, kostet im Augenblick uns rund 550 Euro. Das heißt, für jeden, der hier wegzieht, habe ich quasi im Haushalt eine Einnahmeausfall von 550 Euro, Jahr für Jahr.
Verkehrte Welt. Die Stadt wuchs, als sie dreckig war. Als es ihr dreckig ging, begann der Aderlass der Einwohner. Doch die Talsohle sei erreicht, referiert Oliver Wittke und dekliniert die Fortschritte der jüngsten Zeit durch. Zwei Raffinerien bringen 3.000 direkte und nochmal so viele indirekte Beschäftigungsverhältnisse. Schon 1.000 Arbeitsplätze gibt es in der Solarindustrie. Was kaum einer weiß, rückt Pressesprecher Martin Schulmann ganz nach vorne.
Wir zeigen uns im Moment als Sonnenstandort, was man vielleicht gar nicht glauben kann, in Gelsenkirchen. Aber wir sind einer der großen Standorte für die Solarindustrie. Es gibt zwei Solarzellenfabriken inzwischen in Gelsenkirchen, eine dritte siedelt sich zurzeit an. Es gibt Forschungseinrichtungen, die sich mit Solarenergie oder mit Energiespeicherung befassen. Also das Thema Energie ist schon in der Stadt geblieben, aber es sieht jetzt etwas anders aus. Es ist nicht mehr die schwarze Energie, sondern es ist die Energie aus der Sonne.
Neben Freiburg sei Gelsenkirchen die Solarstadt Europas, sagt OB Wittke. Solarzellen aus der Kohlenstadt. Kein Treppenwitz, sondern Strukturwandel der unauffälligen Art. Mit der Sonnenenergie und nicht mit der Bergbautradition wirbt die Stadt schon auf ihren Briefköpfen. Auch die Freizeit- und Tourismussparte ist im Blickfeld der Stadtväter. Allein die neue Arena auf Schalke hat 350 neue Jobs gebracht. Erstmals nach Jahren war die Arbeitslosenquote bei der Arena-Eröffnung rückläufig. Zwar nur um 0,2%, aber immerhin. Auch die Psychologie ist eine Größe in einer Stadt, in der die Faulpelz-Debatte Gerhard Schröders für besonders böses Blut sorgte. Denn hier heulen die Leute noch, wenn sie ihren Job verlieren, kolportiert man in den Pilzkneipen.
Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser als man glaubt.
Deutschlands größtes Wasserversorgungsunternehmen Gelsenwasser, wer hätte das gedacht, ist in der Fußballstadt zu Hause. Zwar bietet das Unternehmen nur 100 Arbeitsplätze, aber es könnten ein paar mehr werden, wenn Gelsenwasser im Zuge des Konzentrationsprozesses expandieren sollte. Stolz ist man auch auf die wenigen, aber wichtigen, hochwertigen Arbeitsplätze in der Textilindustrie. Produziert wird zwar im Ausland, das Design kommt allerdings aus Gelsenkirchen. Das hat Signalwirkung. Mode kommt nicht mehr nur aus Düsseldorf und München, lautet die Botschaft. Und in einem ist Gelsenkirchen sogar richtig spitze, zumindest im Ruhrgebiet. Denn die Stadt hat die geringste Pro-Kopf-Verschuldung.
Tief im Westen,
Licht und Schatten in Gelsenkirchen. Eine Reportage war das von unserem NRW-Landeskorrespondenten Volker Wagener.
Österreich 1.
18 Uhr. Abendjournal.
Am Mikrofon Werner Löw, guten Abend. Der Direktor von Temelin kritisiert, sein AKW sei in Österreich absichtlich falsch dargestellt worden. Die Regierung präsentiert den Generalverkehrsplan, die großen Verkehrsprojekte für die nächsten Jahre. Außerdem wieder ein Selbstmordanschlag heute Vormittag in Tel Aviv. Jobs und Arbeitslosigkeit in Europa sind Schwerpunkt im heutigen Europajournal, das um 18.20 Uhr beginnt. Und jetzt ist es gleich 18.20 Uhr, Zeit für das Europajournal, heute mit Brigitte Fuchs.
Europajournal.
Deutschland auf der Suche nach den verlorenen Jobs. Frankreich, Arbeitszeitverkürzung ist kein Allheilmittel.
Guten Abend. Die Konjunkturflaute in Europa, nicht nur als Folge der Terroranschläge vom 11. September, führt wieder zu steigenden Arbeitslosenzahlen. Allein in Deutschland waren zuletzt 4 Millionen Arbeitslose gemeldet, eine Zahl, die noch steigen dürfte. Besonders krass ist die Situation in den sogenannten neuen Bundesländern im Osten Deutschlands, aber auch in der an sich boomenden Hauptstadt Berlin. Hören Sie eine Reportage von Patricia Pawlitzki.
Berlin-Spandau, Vorortstimmung in der deutschen Hauptstadt. Wenn die Wohnhausanlage nicht direkt zwischen Wärmekraftwerk und Schnellstraße liegen würde, könnten die Menschen, die hier um wenig Geld zur Miete wohnen, die Wiese vor dem Haus gut nutzen. Brigitte Müllers Wohnung ist klein, eng und nicht besonders hell. Seit über 7 Jahren ist die Frau arbeitslos. Nur 2 Mal hat sie in all den Jahren ein Vorstellungsgespräch gehabt, sonst hieß es bereits am Telefon, sie sei über 50 und daher zu alt. Jetzt hat ihr das Arbeitsamt einen Computerkurs verordnet. Der nützt vor allem der Politik, denn für diese Zeit gilt sie für die Statistik als nicht arbeitslos.
Man denkt eigentlich, ein 57er, der begreift es noch schneller, ist aber nicht so. Auch die Jüngeren haben damit zu tun. Ich meine, ich versuche, mein Mögliches zu geben. Wenn ich es schaffe, würde ich mich sehr freuen. Die Dozenten sind sehr nett, die kommen und helfen uns, aber eben, was soll einer alleine mit gut 25 Leuten machen? Wichtig ist, dass man hingeht und versucht, sein Bestes zu geben. Und das mache ich.
Mit 500 Euro im Monat muss sie auskommen. Ihr nächster Termin beim Arbeitsamt ist erst wieder im April.
Denn wir stellten jemanden ein, im Mai wäre ich 57, der dann vielleicht noch 2 Jahre arbeiten könnte. Ich konnte ja nicht dafür, dass ich arbeitslos wurde. Ich habe ja meine Arbeit gehabt.
In den Berliner Bezirken Friedrichshain und Kreuzberg sind in diesem Monat 21% der Einwohner arbeitslos. Dagegen stehen nur knapp 1500 neue offene Stellen, die das Arbeitsamt in diesem Monat hereinbekommen hat. In den neuen Bundesländern beträgt die Arbeitslosenrate 17,6% im Durchschnitt. Für Roland Dämpfel war das ein Grund, seine Heimatstadt Finsterwalde zu verlassen. Die vielen Arbeitslosen nahmen dem Computerspezialisten die Hoffnung auf einen Job.
Die Motivation lässt merklich nach. Man muss dann schon selbst an sich arbeiten und auch Charakterstärke zeigen, dass man sich immer wieder auf die Suche macht und eben nicht resigniert, obwohl es zum zigsten Mal, und das waren sicherlich mehr als 10 und 20 Mal, die ich es probiert habe, funktioniert. Also wenn man nichts bekommt und dann letztendlich wieder am Abend vor der Frage steht, was wird denn am morgigen Tag sein?
Die Politik der ruhigen Hand, wie Gerhard Schröder seine Arbeitsmarktpolitik genannt hat, ist für Roland Dämpfel eine einzige Enttäuschung.
Wer den DDR-Markt und die DDR-Wirtschaft kennt, der weiß, dass das eine Wirtschaft war, die von Mangel gekennzeichnet war. Und jetzt haben wir geglaubt, wir kriegen nicht gebratene Tauben in den Mund geschoben, aber doch die Möglichkeit, nach unseren Fähigkeiten und unseren Kräften uns zu engagieren. Und das ist uns leider nicht gegeben worden, egal wie sehr wir uns darum bemüht haben.
Er hat sich schließlich selbst aufgerafft, in eigener Initiative über 80 Bewerbungen in den Süden Deutschlands geschickt und hat seit dieser Woche in der bayerischen Hauptstadt München einen Job als Computerfachmann. Im Süden lebt es sich leichter, zumindest was die Arbeitslosenquote in Bayern und in der Hauptstadt München betrifft. Die Quote liegt hier bei nur 5,8%. Am Arbeitsamt Berlin-Mitte würden die Mitarbeiter wie Werner Trostmann gerne den einen oder anderen aus dem ehemaligen Osten im Süden einen Job vermitteln. Doch Werner Trostmann muss meist resignieren.
Viele Bewerber, die auch hier eine Qualifikation haben, sind nicht in der Lage oder auch nicht bereit, außerhalb von Berlin-Brandenburg eine Arbeit aufzunehmen.
Im Grunde gehe es mehr um Wahlkampferfolge als das tatsächliche Schaffen von neuen Arbeitsplätzen, sagen Bundeskanzler Schröders Kritiker.
Die Betroffenen selbst, wie zum Beispiel Frau Müller oder Herr Dämpfel, sind zwar keine Politstrategen, aber das haben sie verstanden.
Wir werden ja sehen, was draus kommt. Dass wir die Herren oben beschließen, wird hier unten nicht gefragt. Die kommen nur, wenn sie gewählt werden wollen, dann stehen sie unten an der Straße und danach sieht man sie nicht mehr, nur noch im Fernsehen mit Lügen.
Also meine Erfahrung zeigt mir, dass nichts von dem, was versprochen wurde, eingetreten ist. Die Politik und auch die Wirtschaft hatten mittlerweile mehr als 10 Jahre Zeit, in unserer Region intensiv etwas für die Bevölkerung, für das soziale Umfeld zu tun. Davon ist, ich muss es so sagen, nichts zu spüren.
Aus Berlin hat Patricia Pawlitzki berichtet. Wahlen gibt es heuer ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich. 1997 war die Linksregierung unter Lionel Jospin mit dem Versprechen angetreten, durch mehr Staat und weniger Privat in der Wirtschaft gegen die damals grassierende Arbeitslosigkeit vorzugehen. Die Einführung der 35-Stunden-Woche war und ist dabei wohl das ehrgeizigste Vorzeigeprojekt der Regierung in Paris. Sie gilt seit heuer auch für Kleinstunternehmen und damit flächendeckend für alle Betriebe. Durch diese Arbeitszeitverkürzung sind Hunderttausende neue Jobs entstanden. Doch nach einer längeren Periode sinkender Arbeitslosenzahlen sind seit kurzem auch in Frankreich wieder mehr Menschen auf Jobsuche. Für die Regierung ist das 3 Monate vor Präsidentschafts- und Parlamentswahlen ein deutlicher Rückschlag, berichtet aus Paris Carola Schneider.
La situation devient explosive. Y a pas d'autre mot.
Jetzt reicht's uns endgültig, die Lage ist zu explosiv, schimpft eine Krankenschwester während einer Großdemonstration des Spitalspersonals am vergangenen Montag. Zu Tausenden sind Spitalsärzte, Pfleger und Schwestern der öffentlichen Krankenhäuser in ganz Frankreich auf die Straße gegangen, um lautstark ihre Forderungen durchzusetzen. Höhere Gehälter, mehr Anerkennung und vor allem zusätzliche Neuanstellungen. Der Grund, die öffentlichen Spitäler, die schon lange unter chronischem Personalmangel leiden, sehen sich außerstande, die seit dem 1. Jänner auch für sie geltende 35-Stunden-Woche umzusetzen. Wir schaffen es nicht einmal 39 Stunden einzuhalten, geschweige denn noch weniger. Ohne neue Posten läuft hier gar nichts mehr, kritisiert dieser Krankenhausarzt. Der Plan, die Arbeitszeitreduzierung aus dem Topf der Sozialversicherung zu finanzieren, wurde vom Verfassungsrat für rechtswidrig erklärt. Trotz dieser Schatten ist die Bilanz der 1997 von Premierminister Lionel Jospin quasi im europäischen Alleingang ergriffenen Maßnahmen positiv. Die Arbeitslosigkeit ist von mehr als 12% auf knapp 9% gesunken. Allein 400.000 Jobs sind durch die schrittweise Einführung der 35-Stunden-Woche geschaffen worden, wobei diese und die Subventionierung von Jugendarbeitsplätzen zwei der Hauptpfeiler der neuen Politik Jospins waren. Neben dem Arbeitsmarkt hat die 35-Stunden-Woche in Frankreich auch den Lebensrhythmus vieler Franzosen grundlegend verändert. Sie arbeiten im Schnitt nur mehr gut 36 statt 39 Stunden pro Woche und das bei trotzdem steigendem Reallohn. Dass sie nun über mehr Freizeit verfügen, zeigen etwa die überfüllten TGV-Züge am Donnerstagabend in Richtung Südfrankreich und die steigenden Immobilienpreise und Mieten in den Gegenden von Marseille und Montpellier, wo die Franzosen bevorzugterweise ihre nunmehr langen Wochenenden verbringen. Im Mai wird der französische Präsident neu gewählt, im Juni das Parlament. Und die Arbeits- und Sozialpolitik der Regierung Jospin dürfte eines der Hauptwahlkampfthemen sein.
Aus Paris hörten Sie Carola Schneider.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 252. Mädchen lesen lieber als Jungen. Bei einer Umfrage in 31 Ländern haben von den 15 Jahre alten Mädchen in Deutschland und in Österreich 68%, in Japan 70% und in der Schweiz 78% gesagt, dass sie gerne lesen, aber bei den gleichaltrigen Jungen waren das in Deutschland und in Österreich nur 43%, in der Schweiz 50% und in Japan 59%. Bei dieser Untersuchung ging es aber vor allem um die Leistungen der Schüler. Schon 1974 hatte die alte Bundesrepublik Deutschland bei einer ähnlichen Untersuchung in 20 Ländern im unteren Drittel gelegen
und bei den 18-jährigen Schülern sogar auf dem vorletzten Platz. So ähnlich waren die Ergebnisse im Jahre 2000 auch wieder. Die neue Bundesrepublik hat vielleicht ein bisschen besser abgeschnitten, weil nun auch die ehemalige DDR dazugehört und man dort in den Schulen immer noch dafür sorgt, dass die Schüler viel lernen. Bei den Leistungen 15-jähriger Schüler in Mathematik liegt Deutschland unter den 31 beteiligten Ländern nun an 20. Stelle, also am unteren Ende des mittleren Drittels. Japan jedoch an 1. und die Schweiz an 7. Stelle. Die österreichischen Schüler sind besser in Mathematik als die deutschen Schüler, aber schlechter als die Schüler in der Schweiz. Beim Leistungsvergleich im Lesen und in den Naturwissenschaften sieht es ähnlich aus, nur dass da die Schüler in der Schweiz viel schlechter abgeschnitten haben als die österreichischen Schüler. Nun fragt man sich, woher das kommt. Das könnte am Schulsystem liegen, an den Lehrern, an den Eltern, aber auch an den Schülern. In deutschen Schulen ist der Anteil von Kindern ausländischer Eltern besonders hoch, weil man zur Steigerung des Exports bis zur Erdölkrise ein paar Millionen Gastarbeiter ins Land geholt hat, darunter besonders viele aus der Türkei, nachdem nach dem 13. August 1961 fast niemand mehr aus der DDR kam. Vor allem die türkischen Mütter können fast gar nicht Deutsch. Ihre Kinder gehen nicht in einen Kindergarten, sondern spielen mit anderen türkischen Kindern. Wenn sie dann im Alter von 6 Jahren eingeschult werden, haben sie große Schwierigkeiten. Früher haben sie sich nach dem Unterricht nachmittags zu Hause deutsche Fernsehsendungen angesehen, aber jetzt sehen sie sich über Satellit türkische Fernsehsendungen an. Deshalb fehlt ihnen nun auch diese Anregung, Deutsch zu lernen. Nirgendwo wirkt sich der soziale Hintergrund so stark auf die Leistungen in der Schule aus wie in Deutschland. In vielen Schulen sind die deutschen Schüler die klare Minderheit. Ausländische Schüler, die relativ gut Deutsch können, übernehmen dann die Führung in der Klasse. Das sind aber oft Schüler, die sich für den Unterricht nicht besonders interessieren, weil sich ihre Eltern auch nicht dafür interessieren, was sie in der Schule machen. Allein die Erziehung und notdürftige Disziplinierung der Kinder kostet die Lehrer schon viel Zeit. Noch mehr Zeit kostet es, sie dafür zu sorgen, dass sie einigermaßen Deutsch lernen. Für den eigentlichen Unterricht bleibt dann nicht mehr sehr viel Zeit übrig. Das wissen natürlich auch die Eltern deutscher Schüler und deshalb nimmt die Zahl der Privatschulen zu. Da muss man zwar Schulgeld bezahlen, aber die Kinder lernen da mehr, denn die Privatschulen können sich ihre Schüler aussuchen und eine Bedingung ist natürlich, dass sie bei der Einschulung Deutsch können. Da Privatschulen auch ziemlich viel Geld vom Staat bekommen, ist das Schulgeld nicht sehr hoch. Es richtet sich nach dem Einkommen der Eltern, sodass auch in die Privatschulen Kinder aller sozialen Schichten aufgenommen werden. Da wird sehr darauf geachtet, dass die Schüler etwas lernen und da es keine sprachlichen Kommunikationsschwierigkeiten gibt, gibt es auch ein gutes persönliches Verhältnis von Lehrer zu Schüler, von Schüler zu Lehrer und unter den Schülern. Viele Privatschulen sind Ganztagsschulen. Nach der Mittagspause werden die Schüler in der Schule auch noch bei den Hausaufgaben betreut. Das ist besonders gut für Schüler, denen die Disziplin fehlt, ihre Hausaufgaben zu Hause zu machen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 252. Danke.